Hallo und herzlich willkommen zu Lizenz zum Reden. Wir sind ein James-Bond-Podcast und wir reden immer über Filme von James Bond natürlich. Wir sind bei Diamantenfieber angekommen, 1971. Und ein Wir bedeutet, ich bin nicht allein. Hallo Caro.
Hallo Micha.
Wie geht's dir heute?
Ach, ganz gut. Ich bin voll motiviert, freue mich, dass wir wieder eine Folge haben, worüber wir sprechen. Das hast du schon verraten, Diamonds Are Forever. Ich bin gespannt auf deine Meinung.
Ja, ich tatsächlich auch. Und es freut mich wirklich, dass du so voller Energie bist, weil ich muss sagen, nach Im Geheimdienst Ihrer Majestät und dem Podcast, den wir aufgenommen haben, und dann habe ich mir nochmal tatsächlich, als er veröffentlicht wurde, ganz angehört. Und ich war so, ey, das ist ein guter Film und es war ein echt schönes Gespräch. Und ich musste mich wirklich zum allerersten Mal ein bisschen zwingen, Diamantenfieber anzugucken. Es war so, ey, ich habe den echt schlecht in Erinnerung. Und ich habe es sehr lange rausgezögert. Ich habe den jetzt so in der Hauruck-Aktion mir nochmal reingezogen, weil ich dachte, okay, natürlich musst du und willst, aber das wollen wir diesmal nicht so stark. Ging es dir ähnlich oder warst du so, yeah, auf geht's?
Es ist so lustig, bei mir ging es genauso. Ich habe gedacht, Mann, es ist schon eine Weile her, seitdem ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Mhm. Und ich habe mich gefragt, war das so, weil der so schlecht war, oder war das so einfach zufällig, oder da war ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen stutzig geworden. Und dann bei den allerersten Sequenzen habe ich gedacht, habe ich den jemals gesehen? Und dann dachte ich, oh nein, oh nein.
Okay, ja, das beruhigt mich ein bisschen. Ich dachte so, ja, das liegt vielleicht an mir oder so. Bei Man lebt nur zweimal war es ja ein bisschen ähnlich bei mir. Ich dachte so, oh nee, Man lebt nur zweimal, und hört euch die Folge an. Da erkläre ich zumindest groß und breit, warum ich den Film mag. Hier, ja, kommen wir dann ja später noch dazu, aber puh. Der Film hat sich auch gezogen. Der ist nur 120 Minuten, habe ich gelesen. Ich hatte das Gefühl, also kennst du diese Momente, wo du anfängst, auf die Uhr zu gucken? So, oh je, ja, ja. Die hatte ich ein, zweimal in diesem Film.
Ja, ich kann mitfühlen.
Okay, dann haben wir schon mal ein bisschen verraten. Also wer jetzt großer Diamonds Are Forever Fan ist, kann uns gerne schreiben. Man erreicht uns bei Insta. Wie man uns erreicht, steht bei uns in den Shownotes. Folgt uns natürlich, das wäre super. Und vielleicht seid ihr ja wirklich große Fans. Ich höre mal raus, Caro, wir zwei werden es sehr wahrscheinlich nicht sein, aber das finden wir jetzt alles raus und wir reden gleich drüber, was uns gefällt und was uns vielleicht nicht so gefällt. Also, Diamonds Are Forever 1971, es ist Roman Nummer 4, geschrieben 1956. Es gibt unglaublich viele Unterschiede zum Buch. Also das Drehbuch basiert nur sehr, sehr lose auf dem Originalbuch. Ein bisschen was würde ich gerne erzählen über die Produktion und Vorgeschichte, weil es sind ja Sachen wieder anders. Vor zwei Jahren, 1969, vor zwei Jahren, naja, also 1969, erschien ja Im Geheimdienst Ihrer Majestät mit George Lazenby als James Bond und Peter Hunt als Regisseur. Wir haben drüber gesprochen in der Folge davor, auch gerade eben haben wir es nochmal erwähnt. Es ist ein wirklich sehr angenehmes Gespräch gewesen. Grüße gehen raus an Matthias. Hört euch die Folge an, und er ist nicht mehr dabei. Wir haben es schon angekündigt, George Lazenby hatte nur einen Film. Die Produzenten Broccoli und Saltzman hatten tatsächlich Sean Connery auf dem Schirm, aber der hat gesagt, nö, macht er nicht. Und tatsächlich, hattest du das auch recherchiert, sie hatten schon einen Vertrag mit einem neuen James Bond abgeschlossen.
Genau, habe ich ja auch gelesen, John Gavin. Sollte es gewesen sein. Ja. Also, ja, hätte sein sollen, sagen wir mal so.
Genau, hätte es werden sollen. Ja, John Gavin, der Name hat mir gar nichts gesagt. Ich habe es dann ein bisschen gegoogelt. Und also, für das, dass er in dem Film Psycho mitgespielt hat, hat mir sein Gesicht immer noch überhaupt nichts gesagt. Das ist sehr merkwürdig. Er hat auch in Spartacus mitgespielt. Gut, da haben gefühlt 8000 Menschen mitgespielt. Aber Nee, ja. Und er war Amerikaner. Das hat mich ja total gewundert. Also für das, dass sie bisher noch keinen einzigen außerhalb von Großbritannien, also dem ganzen Empire, gecastet haben, hatten sie sich da schon tatsächlich auf einen Amerikaner geeinigt.
Ja gut, wir hatten ja das letzte Mal schon gesagt, Lassembi war auch Australier.
Ja, aber also, das ist ja, wie heißt das, Commonwealth, also ganz großes, ja, okay. Großbritannisches.
Das stimmt, ja, ja, okay. Lass mal gelten, genau.
Ja. Genau, ja. Also er ist es nicht geworden am Ende, Tada. Weil tatsächlich das Studio, hast du das auch gelesen, das Studio gesagt hat, nee Freunde, wir wollen Connery oder gar nichts und haben ihn überschüttet mit Geld. Also die Summe an sich klingt heutzutage nicht mehr groß, aber zur damaligen Zeit gab es ein Angebot, das Sean Connery zum bestbezahlten Schauspieler der Welt gemacht hat, wenn er den nächsten James Bond macht. Tja, und ich glaube am Ende hat ihn einfach das gute Drehbuch überzeugt und nicht das Geld, oder? Was denkst du?
Ja.
Genau, also Sean Connery ist es wieder geworden. Er hat zugesagt, der Vertrag wurde aufgelöst mit John Gavin. Er hat, glaube ich, aber tatsächlich, habe ich gelesen, Geld bekommen, obwohl er keine einzige Sekunde gedreht hat.
Genau, die haben, weil der Vertrag schon unterschrieben war und er ja eben mehr oder weniger sich die Zeit genommen hätte für den Film, haben die Produzenten tatsächlich gesagt, er wird voll bezahlt.
Also gut für ihn, ich meine, oder auch nicht, ich weiß es gar nicht. Also ich meine, du hättest James Bond werden können. Ich glaube,
ja.
Also ich glaube, ich hätte mir in den Po gebissen, wenn ich den Vertrag unterschrieben habe und wahrscheinlich so tänzelnd durchs Wohnzimmer schon versucht habe, mir Wodka und Martini schön zu trinken. Und dann kommt die Meldung, ja, tja,
doch
leider nicht. Genau.
Eben, das, ich finde, das ist das Mindeste oder das Kleinste, was sie hätten machen können, müssen, sollen, ihm einfach sein Geld zu geben, weil das ja schon ein harter Schlag, sag ich mal, diese Absage.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Okay. Ja, 1,25 Millionen hat Sean Connery bekommen damals. Mhm. Also finde ich schon für 71 über 1 Million oder ja, 1/4. Das ist schon krass.
Ja, also ein Großteil oder alles. Also er hat ja dann noch Bonuszahlungen und Gewinnbeteiligung und irgendwas davon hat er auf jeden Fall gespendet in schottische Künstlerunterstützungen, glaube ich. Also Förderung von jungen Talenten im künstlerischen Bereich, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist tatsächlich auch eine schöne Geste. Aber ich glaube, Sean Connery war überzeugter Schotte. Gut, also James Bond wird gespielt von Sean Connery. Blofeld taucht wieder auf. Und es ist wieder ein anderer Darsteller. Charles Grey darf Blofeld spielen. Wenn ihr die Filme gesehen habt, dann wird euch aufgefallen sein, das Gesicht kommt mir aber sehr, sehr bekannt vor. Richtig, der spielt nämlich schon mit in Man lebt nur zweimal. Da spielt der Dicko Henderson, hat so eine kleine Rolle, die sagt, hallo Mr. Bond, ich bin beim britischen Geheimdienst, diesmal sage ich das richtig, und bin danach direkt tot. Ich habe absolut keine Ahnung, weil ich nicht genügend, glaube ich, nachrecherchiert habe, warum ist es Charles Grey geworden und warum schon wieder ein neuer Blofeld? Hast du da irgendeine Info?
Nee, warum Charles Grey geworden ist, weiß ich auch nicht. Nee.
Es ist voll schade, weil wirklich, hört euch die Folge im Geheimdienst Ihrer Majestät an. Ich glaube, Matthias hat den Part, wo er wunderbar erzählt, wie Telly Savalas als Blofeld eine Bedrohung ausstrahlt, die seinesgleichen sucht in Sachen Bösewicht von James Bond. Und das ist einer der großen Kritikpunkte, die ich an diesem Film habe. Dieser Blofeld von Charles Grey, der ist tatsächlich, warte, Wortspiel, Achtung, Ding, Ding, der ist sehr grau. Also das ist, das ist so farblos, so, ich weiß auch nicht, da ist für mich nichts dahinter. Aber sollen wir gleich über Blofeld reden oder ziehen
ja,
wir
was
das
ich mal? Vorhin sagen wollte, aber wie gesagt, das ist nicht, ja, das hat nicht wirklich mit Charles Grey zu tun. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass Gerd Fröbe hätte eigentlich den Bösewicht spielen sollen.
Stimmt, oh mein Gott, ja.
Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Gerd Fröbe so als Zwillingsbruder von Auric Goldfinger sollte sich rächen für den Tod seines Bruders. Ja, aber das ist irgendwie, warum auch immer, ja, nicht passiert.
Ja, unter anderem, weil Gerd Fröbe gesagt hat, nö.
Okay, das
hatte ich gelesen, genauso.
Punkt. Ja.
Ja, der hat wohl relativ schnell klar gemacht, nee, Freunde, das mache ich nicht. Ja, stimmt, das hatte ich gelesen, ne? Die erste Drehbuchversion von Richard Maibaum, der bis auf einen Film alle Drehbücher bisher geschrieben hat, von denen, die wir besprochen haben. Und welcher Film das ist, das müsst ihr selber rausfinden. Hört alle anderen Folgen mal. Ich mache mal ein bisschen mehr Werbung für uns hier. Hört unsere Folgen. Genau, tatsächlich. Also sehr skurriles Drehbuch, das ja dann umgeschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht hätte ich das andere Drehbuch lieber gemocht. Ich weiß nicht, Gerd Fröbe nochmal als Bösewicht. Wie gesagt, ich finde diesen Blofeld sehr lame. Hat mich so gar nicht abgeholt. Soll ich mal ganz kurz was über den Inhalt erzählen, bevor wir hier jetzt...
Vielleicht bevor wir die Charaktere hier auspacken.
Na, genau, okay. Also, direkt im Vorfilm, über den wir dann auch noch sprechen werden, tötet James Bond Blofeld. Zumindest denkt er das. Und es wird gesagt, also tatsächlich off the record, es wird kein Mal erwähnt, dass Blofeld im Film davor, Achtung Spoiler, James Bonds Ehefrau getötet hat. Also nicht direkt, aber sehr dran beteiligt war. Und als Rache wird Blofeld getötet. Das wird so nebenher interpretiert. Es wird kein Wort dazu gesagt. Er tötet ihn einfach. Dann bekommt er einen sehr profanen Auftrag, wie er selbst findet. Es gibt Diamantenschmuggel, die komischerweise aber gar nicht auf dem Markt landen, sondern Diamanten verschwinden einfach. Es wird geschmuggelt, aber sie verschwinden einfach. Man ist irritiert. James Bond soll sich auf die Suche machen. Was ist denn da los? Er wird nach Amsterdam geschickt. Nebenher sieht man, wie ein Killerpärchen, zwei Männer, mehrere Menschen töten, die offensichtlich in dieser Schmuggelkette unterwegs sind. Und man fragt sich, was soll das Ganze? Tja, was soll das Ganze, habe ich mich auch irgendwann gefragt. Aber dahinter steckt natürlich Blofeld. Und er baut einen Megalaser mit dieser Diamanten. Was bedeutet, er erpresst die Welt und sagt, wenn ihr mir nicht Geld gebt, es geht immer um Geld, wenn ihr mir nicht Geld gebt, dann vernichte ich mit meinem Laser ganze Städte. Also gebt mir Geld. Soweit der Inhalt. Gut, also Blofeld. Und warte, lass uns mal mit dem Vorfilm anfangen, weil alles dreht sich ja um Blofeld. Und ich finde, das macht so schlimm, dass der Darsteller so, also, na gut, es ist nicht nur der Darsteller, aber irgendwie, also der hat mich so gar nicht abgeholt. Fängt ja direkt mit diesem, ich weiß gar nicht, ach, Blofeld. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Man weiß
soll.
Ja gar nicht, wo man anfangen soll irgendwie überhaupt so.
Genau, also im Vorfeld, bevor das Gun Barrel kommt und der Vorspann, da taucht eben James Bond auf, erzähle ich das mal ganz kurz. Es wird gezeigt, jemand wird für eine OP vorbereitet. Es geht ganz offensichtlich um eine Gesichts-OP, also dass er anders aussehen soll, Blofeld. James Bond kommt rein, tötet, nein, stimmt gar nicht, davor tötet er erstmal, nein, verprügelt er erstmal Männer und Frauen, um zu erfahren, wo ist Blofeld. So geht's los, genau. Man sieht ihn nicht, man hört immer nur eine Stimme. Und ist dir aufgefallen? Diese Stimme ist nicht Sean Connery. Die ist nicht John Connery. Und du merkst es voll, weil die Stimme ist irgendwie verzerrt oder so. Ich habe aber auch nicht gelesen, warum. Vielleicht habe ich eine schlechte DVD-Kopie, ich weiß es nicht. Aber solange er nicht im Bild ist, ist es nicht John Connery. Oder ist es, oder es ist verzerrt. Das ist sehr merkwürdig.
Ich würde behaupten, Sean Connery hatte einfach gar keinen Bock mehr. Und deswegen, du musst manchmal seine Gesichtsausdrücke und Gesichtszüge und was weiß ich, also das ist irgendwie, manchmal hat man das Gefühl, ich mache das einfach so, weil ich muss, aber...
Ja, ich habe 1,25 Millionen unterschrieben, ich muss ja diese Drehtage rumkriegen, okay, ja. Genau, also... Ja, er tötet dann den Mann im Schlamm. Ich weiß auch nicht, warum der im Schlamm liegt, wenn man eine Gesichts-OP braucht. Aber okay, er tötet ihn. Dann taucht Blofeld auf und in einem super schlechten Actionkampf mit Uff, Uff, Knuff, Knuff, tötet er Blofeld. Ja, und davor, wie gesagt, prügelt er sich ein bisschen durch, wirkt noch eine Frau, die ihm vorher aber anbietet, hey, hallo, wer sind Sie denn? Also der, das ist aber die einzige Frau, das muss ich, nee, stimmt gar nicht, doch. Also zumindest die einzige Frau, die einfach sofort ohne irgendwas zu sagen mit ihm schlafen will. Ich meine, es gibt noch Plenty O'Toole, aber die hat wenigstens Geld als Motiv. Aber hier gleich wieder so eine Frau. Aber das ist zumindest mal die Einzige, die so hingebungsvoll jauchzt, wenn Sean Connery um die Ecke kommt. Genau. Sehr schön.
Ja, das war der Vorfilm. Also genau. Ich fange mal damit an, dass ich dachte, warum dieses Hin und Her? Warum hat Blofeld mal Haare, mal keine Haare und mal Ohrläppchen und mal keine?
Ja, es ist merkwürdig. Es ist wirklich merkwürdig. Man steckt ja in diesen Produktionsdingern nicht drin. Es gibt bestimmt SchauspielerInnen, die dann irgendwann sagen so, nee, ich will nicht auf eine Rolle festgelegt werden. Aber jedes Mal switchen. Wir haben jetzt dreimal das Gesicht von Blofeld. Und dreimal ist es ein anderer Darsteller. Und man ist wieder auf einen Darsteller verfallen, ähnlich wie Donald Pleasance in Man lebt nur zweimal, der einfach sehr fad wirkt. Sehr blass. Also das ist eben die Stärke von Telly Savalas, der einfach gefährlicher, allein durch seine Präsenz gefährlicher wirkt. Und das ist leider hier eben nicht der Fall.
Vielleicht bin ich schon in den Film reingegangen mit vielen Vorurteilen, weil als ich gemerkt habe, oh doch, ich habe den gesehen.
Ja.
Der war gar nicht gut oder der hat mir nicht so gut gefallen. Ja. Okay, tada, ich habe es verraten. Habe ich, wie gesagt, da hat man schon eine gewisse Stimmung, finde ich. Mhm. Aber ich konnte das nicht loswerden. Also dieses Gefühl, dass die Leute irgendwie nur halber bei der Sache waren. Und auch inklusive Blofeld oder Charles Grey in dem Fall. Mhm. Ich, wie gesagt, ich kann ihn nicht einschätzen, ich kenne ihn gar nicht und ich weiß nicht, wie er gewesen wäre oder sonst irgendwie geschauspielert hat oder hätte. Aber ich hatte nur das Gefühl, dass es irgendwie so nur halb gewollt, halb gemacht.
Ja.
Das war so mein Gefühl über den ganzen Film.
Bei mir war es ein bisschen anders, reden wir mal ganz kurz über den Film. Bei mir war es ein bisschen anders, ich hatte auf jeden Fall auch sehr negative Gefühle, als ich reingegangen bin. Aber die hatte ich auch bei Man lebt nur zweimal und am Anfang hat mich das noch gar nicht so gestört. Ich war, wie gesagt, ein bisschen irritiert, dass die Stimme für mich anders klang als Sean Connery, außer erst dann im Bild, wo dann sozusagen Bild und Ton übereinstimmt, da klingt er wieder wie Sean Connery. Bei mir, und dann kommen wir ja nachher noch drauf, bei mir irgendwann in der Mitte ist das so gekippt, dieser Film, so wirklich, wo ich dachte, ihr veräppelt mich doch. Auf die Punkte würde ich nachher gerne noch ausführlicher eingehen. Also am Anfang war ich noch so, okay, ja, es ist James Bond, so, okay, ja, komm, gib ihm eine Chance, go for it. Ja, Vorfilm. Hast du noch was zum Vorfilm?
Nö.
Nö, super. Dann kommen wir nämlich zum Gun Barrel. Und meine Güte, habe ich schon wieder, muss ich sagen, hört euch die Folge im Geheimdienst Ihrer Majestät an. Und Grüße nochmal gehen raus an Matthias. Jetzt gibt es ein schwarz-weißes Gun Barrel und Caro, du hattest recht. Irgendwann kommt Blut, dass so das Gun Barrel runterläuft. Mhm. Ja, haben wir drüber gesprochen in der letzten Folge. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wir wussten beide nicht genau, bei welchem Film es kommt. Es kommt direkt beim nächsten Film natürlich. Zack, da ist das Gun Barrel schwarz-weiß und es läuft Blut runter. Sehr schön. Also klassisch, ich glaube, das haben sie, warte, jetzt behaupten wir wieder irgendwas, ohne es zu wissen, aber das haben sie jetzt schon eine Weile beibehalten, oder? Da fließt jetzt jedes Mal Blut, glaube ich.
Würde ich auch behaupten.
Ja, sieht cool aus, obwohl er einen Hut trägt, aber sieht gut aus.
Es ist das letzte Mal, dass er einen Hut trägt.
Aha.
Verrate ich jetzt schon mal.
Da-da. Okay, du bist sicher, dass, okay.
Ja, ich bin
weiß,
sicher.
Ich habe keine Ahnung, wie das Gun Barrel mit Roger Moore aussieht. Oh nein, jetzt haben wir verraten, es wird Roger Moore im nächsten Film.
Shit, und wir haben verraten, dass er eben in der Gun Barrel Sequence ohne Hut auftaucht.
Ja, Freunde, damit können wir den Podcast beenden. Wir haben die zwei wichtigsten Dinge gespoilert, die es im James-Bond-Universum gibt. Ja. Okay, also das Gun Barrel, klassisch würde ich sagen, aber diesmal mit Blut. Wir sind wieder weg von der Farbkombo, die wir davor hatten. Sehr schön. Dann kommt der Vorspann. Natürlich. Morris Binder. Ich habe nachgeguckt. Ich bin sicher, es ist Morris Binder. Nackte Frauen. Natürlich.
Diamanten.
Nackte Frauen und Diamanten natürlich. Und einen Song. Der heißt Diamonds Are Forever. Er ist geschrieben von John Barry und gesungen von Shirley Bassey. Wie findest du den Song?
Hast du auf den Text geachtet?
Oh nein, ich achte nie auf Texte.
Dann
tatsächlich.
Mach mal.
Okay.
Okay, vielleicht.
Also ich habe nur...
Vielleicht sage ich lieber nichts dazu, aber also man kann den Text auf sehr vielen verschiedenen Weisen interpretieren, würde ich
FSK
mal sagen.
FSK 18-Weise?
Oder zwei verschiedene Arten.
Okay. Also wir müssen jetzt alle mal auf Stopp drücken, jetzt nicht wir bei der Aufnahme, aber alle, die zuhören, drücken mal auf Stopp und hören sich den Song an und achten genau auf den Text, um zu verstehen, was Caro meint. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich finde, es klingt einfach wie ein John Barry-Song, der auch wahnsinnig viele Songs, Titelsongs bis dahin komponiert hat. Ich glaube, fast alle, oder? Man hört so ein bisschen, musikalisch geht's in die 70er, weil es kommt so ein bisschen Soul-Funk rein. Und der Song ist okay, oder? Also
Ich finde die Stimme weiterhin, das habe ich schon damals gesagt, richtig gut. Also sie kann schon die Töne treffen und das, da kann man nichts dagegen sagen, glaube ich. Genau, der Text hat mich ein bisschen irritiert.
Verdammt, ich muss mir jetzt diesen Text anhören. Das gibt's ja gar nicht, okay.
Aber ja, also Song, ja, passt.
Okay. Hier, also merkt euch Shirley Bassey, merkt euch Sean Connery ist wieder zurück. Okay, ich kann es ja gleich sagen. Guy Hamilton ist auch wieder zurück. Regie Guy Hamilton und das ist der Mann, der Goldfinger inszeniert hat. Er hat insgesamt 4 James Bond gemacht, jetzt Nummer 2. Diamonds Are Forever, davor Goldfinger. Und Shirley Bassey hat eben auch Goldfinger gesungen, den Song. Mit Sean Connery und man wollte Gerd Fröbe zurück. Hast du auch das Gefühl, die haben einfach gedacht so... Weil, man muss es ja so sagen, tatsächlich an den Kinokassen war im Geheimdienst Ihrer Majestät eine der schlechteren bis dahin, von den Einspielergebnissen her. Das heißt, sie haben, glaube ich, schon extrem versucht, gegenzusteuern. Und zwar wir kopieren einfach den erfolgreichsten, also fast erfolgreichsten Film bis dahin.
Genau. Und die Story ist genauso, also, oder geht in die gleiche Richtung. Also es geht prinzipiell oder primär sollte es gar nicht um Blofeld gehen, sondern der hat ihn schon getötet, das sehen wir ja direkt in einem Vorfilm. Und es geht eben einfach darum, ja, Diamantenschmuggler irgendwie festzunehmen.
Stimmt,
ne? Ja. Und das war ja beim Goldfinger genauso. Es ging ja um den Schmuggel von Gold und das Hin- und Her-Transportieren von Goldreserven.
Oh mein Gott, du hast so recht.
Also für mich war das irgendwie, ja.
Den Bezug habe ich noch gar nicht gemacht. Mir ist nur aufgefallen, dass sie praktisch alles rundherum versucht haben. Nochmal Guy Hamilton holen wir und das war doch super erfolgreich. Und ja, du hast vollkommen recht, natürlich. Auch die Story ist extrem nah dran. Na gut. Hat nicht so geklappt, Freunde, muss ich sagen. So, und wag doch mal was Neues. Ich meine, natürlich ist es jetzt, ich weiß gar nicht, die haben ja noch sehr lange, die Produzenten, gelebt. Die werden ja auch mitbekommen haben, wie die Fangemeinschaft von James Bond im Geheimdienst ihrer Majestät irgendwann immer weiter nach oben gerankt haben. Also ich glaube tatsächlich, als der rauskam, war der schon nicht so beliebt. Alles, was ich gelesen habe, die Kritiken waren nicht gut im Geheimdienst ihrer Majestät. Und man versteht schon, dass sie dann gegensteuern wollten. Aber musste das jetzt dabei rauskommen? I don't know. Okay, gehen wir mal ganz kurz noch schnell den Cast durch. Also wir hatten Blofeld. Tiffany taucht auf, gespielt von Jill Jensen Joan. Ich glaube, es ist ihr Originalname, oder? Ich habe nicht gelesen, dass es ein Künstlername ist. Ja, ein supergeiler Name. Sie war eigentlich zum Caster wegen der Rolle von Plenty O'Toole und hat die Produzenten so überzeugt, dass sie tatsächlich als Tiffany engagiert wurde. Wie findest du die Rolle von Tiffany? Die James, muss man ganz kurz erklären. Sie hilft James Bond, ist aber eigentlich eine Schmugglerin oder Teil dieses Schmugglerrings und sagt dann selber irgendwann, sie denkt, sie ist jetzt bei den Guten unterwegs.
Genau. Und das hat mich wieder so an Goldfinger erinnert.
Ja, ein bisschen, ne?
Ich finde, sie spielt ihre Rolle ganz gut.
Ja.
Also, ich glaube, sie spielt am besten. Zusammen mit den zwei Mr. Wind und Mr. Kid. Ich glaube, das ist das Allerbeste in dem Film.
Oh, da gehen die Fanmeinungen aber sehr auseinander über das Killerpärchen.
Ja, also, weil man mag es vielleicht oder vielleicht auch nicht, diese Form der Witze oder diese, ja, des Lustigseins. Aber ja. Also ich fand von Jill St. John das gut gespielt. Ja, aber die Rolle an sich, also dieser Charakter an sich ist halt wieder typisch. Also, ja.
Ja, typisch. Und was mich stört, ich kann das gerne, also was mich an diesem Film irgendwann hat kippen lassen, mache ich jetzt mal, weil es mir gerade spontan, wirklich, wirklich spontan eingefallen ist, an der Rolle von ihr fest. Ich finde, sie beginnt so als taffe Frau. Hier, ich bin in diesem Schmugglerring, aber hey, don't touch. Also you can look, but don't touch, sagt sie nicht. Aber im Prinzip ist es ein bisschen so, sie nimmt das Gadget, die falschen Fingerabdrücke von James Bond ab und wirkt tatsächlich so, ich bin überzeugt, ich weiß, was ich tue, ich stehe im Leben und so ist es. Und diese Figur kippt in so einen lustigen Sidekick. Oh mein Gott, hier, oh sorry, ich habe die Kassette getauscht. Du dummes Stück, hast das Ding getauscht, das war doch schon getauscht. Oh, okay, ich tausche es nochmal. Dann trippelt sie. Irgendwann fängt sie an, in diesem Film immer so rumzutrippeln. Und das ist wirklich so, in der Mitte kippt für mich dieser ganze Film. Und das fällt mir gerade auf, auch an dieser Rolle. Es ist total komisch. Es wird nicht straight erzählt, sie ist eine Schmugglerin und das ist ihre Rolle und das zieht sie durch, sondern sie kippt irgendwann in ein typisches Sean Connery, James Bond Blondchen. Außer, dass sie rothaarig ist, aber.
Genau.
Ja. Keine Ahnung. Also in der Mitte des Films muss irgendwas passiert sein. Also ich weiß nicht, das hat mich. Ja, keine Ahnung.
Ja, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen damit gerechnet. Also am Anfang wusste ich gar nicht mehr, wie gesagt, wie der Film genau geht oder nicht. Und irgendwann habe ich mich doch ein bisschen mehr erinnert. Und das ist halt so bei James Bond Filmen, dass die Bond Girls immer ihm verfallen und immer wieder zu den Schwachen werden, also oder ihre ursprünglichen Ideen oder sage ich mal Prinzipien seien die böse oder nicht böse oder falsch oder richtig, die verlassen sie für ihn mehr oder weniger, ja, also das gehört irgendwie praktisch dazu. Ja. Aber ja, also diese Szene fand ich auch total krass mit dem, ja, du blödes Ding, hast die Kassette wieder umgetauscht.
Ja.
Das, war mal wieder so ein typisches, nicht gutes Beispiel für
nee, gar nicht. Umgang Macho, Macho Arsch, James Bond, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt, weil ich die Roger Moore-Filme auch oft in meiner Kindheit, Jugend gesehen habe, aber schon lange nicht mehr. Bin ich mal gespannt, wie sich das Frauenbild daher entwickelt. Ich bin wirklich gespannt.
Ich habe eine Befürchtung.
Ja, die 70er sind wahrscheinlich nicht so weit weg von den 60ern. Ich schätze auch mal da. Eieiei, okay. Kommen wir aber in den nächsten Folgen dazu. Ich mache mal ganz kurz weiter. Es gibt noch die Figur von Penny O'Toole, die tatsächlich will, hängt sich direkt an James Bond ran, weil er im Casino viel Geld gewinnt. Sie wird gespielt von Lana Wood, das ist die Schwester von Natalie Wood. Und Natalie Wood hat in dem wunderbaren Film Denn sie wissen nicht, was sie tun, mit James Dean mitgespielt. Hast du den mal gesehen?
Nope.
Den musst du dir angucken. Das ist vielleicht ist er gar nicht gut gealtert, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, es ist immer noch, es ist ein Klassiker und ich glaube, es ist ein sehr guter Film. Auf jeden Fall, ihre Schwester spielt damit. Und warum ich James Dean jetzt erwähne, weil ich fand das so lustig, nämlich Willard White mit diesem, wenn ihr den Film im Original gesehen habt, mit diesem Hardcore-Texanischen, glaube ich, Akzent spricht, der, ist eigentlich gar kein Schauspieler, das ist ein Country-Sänger und der heißt Jimmy Dean. Und ich habe mich so gefragt, als ich das gelesen habe, heißt du eigentlich James Dean? Aber James Dean war so groß, der Name natürlich in den 60ern, dass du dich Jimmy Dean genannt hast. Ja, also Willard White, der Mann, der entführt wird und versteckt gehalten wird, wird gespielt von dem Country-Sänger Jimmy Dean. Spielt er aber okay, oder? Also
ja, der war auch, also das ist ja eine, das Ganze ist so eine Anspielung auf so einem großen Casino-Besitzer auch in Vegas gewesen, mit der Geschichte mit Willard White. Und Dean, also Jimmy Dean, war tatsächlich auch Mitarbeiter des Casinos, von dem Mann, über den mehr oder weniger, ja, wir reden.
Okay.
Genau, und Der hat, glaube ich, in einem Interview gesagt, er fand das total komisch und befremdlich, mehr oder weniger seinen Boss zu spielen und wusste nicht, wie das ankommt. Aber ja. Ja, seine Karriere aber in der Schauspielerei war kurz.
Ja. Ja. Naja, an dem Film, also ich finde, er hat Willard White gut gespielt. War okay für mich. Dann haben wir seinen Assistenten, oder was heißt Assistenten, seinen Casino-Leiter. Albert Saxby wird gespielt von Bruce Cabot. Kann man, glaube ich, so abhaken, ohne groß was dran zu setzen. Oder ist dir das positiv? Nö. Oder der fällt gar nicht auf? Ne? Das ist
so, nee, überhaupt nicht.
Klassischer Bösewicht-Sidekick. Und jetzt muss ich tatsächlich, weil ich habe sie mir nicht notiert. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Ich musste jetzt wirklich schnell das Internet anwerfen und eine Suchmaschine bedienen, um, als du gerade Mr. Kid und Mr. Wind gesagt hast, habe ich gedacht, verdammt, die haben mich ja gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß leider, und das ist genauso schlimm, ich weiß gar nicht mehr, wer ist. Also wer ist Mr. Kid, wer ist Mr. Wind? Ist Mr. Kid der mit der Brille oder ohne Brille?
Mr. Kid ist der mit den länglichen...
mit der Halbglatze und dieser absolut fürchterlichen Frisur.
Und diesen Clownhaaren.
Das ist Mr. Kid. Okay, dann ist Mr. Kid gespielt von Patter Smith. Und Patter Smith ist auch kein Schauspieler. Ich finde, bei ihm merkt man es ein bisschen. Der ist eigentlich Jazzmusiker.
Ah, okay.
Ja, ich weiß nicht, wie er zu dieser Rolle gekommen ist. Ich habe nichts darüber gelesen, aber er ist eigentlich Jazzmusiker. Und sein Partner, Mr. Wind, wird gespielt von Bruce Glover. Auch dazu, ich weiß nicht, was die im Leben, also der eine war Jazzmusiker, das andere Gesicht habe ich gefühlt nie wieder gesehen in meinem Leben. Ja, wie findest du das offensichtlich homosexuelle Killerpärchen?
Wie gesagt, ich war begeistert.
Okay.
Also zum einen ist es das erste Mal, dass das überhaupt so gezeigt wird. Mhm. Dass sie Händchen halten, also das ist so offensichtlich.
Ja,
ja, also das gab es vorher bei James Bond gar nicht. Wie gesagt, bei Goldfinger hatten wir ja diese lesbische Anspielung ja, schon besprochen gehabt. Aber so offensichtlich gab das, also war das richtig Männer, Frauen, Macho und die Dümmerchen, Blondinen und so, aber sonst gar nichts, sage ich mal. Und das fand ich schon mal ein guter, ja, mal was anderes.
Ja.
Einfach, wenn es nur der Richtungswechsel ist, was ich meine. Also irgendwie fand ich das, ja, schon cool. Mhm. Ja, ich habe es denn abgekauft.
Ja, ich, die Idee tatsächlich finde ich auch sehr, sehr gut. Ein homosexuelles Killerpärchen zu machen. Mich hat ein bisschen gestört die absolut klischeehafte Darstellung. Also die eine Figur, die sich immer mit diesem Parfüm einsprüht. Ich weiß, warum das gesetzt wurde, dass sozusagen James Bond, weil das Parfüm in einer Szene kaputt geht und er bis dahin ja nicht sieht, wer ihn jagt. Also sie schnappen ihn zweimal sozusagen, um ihn zu töten und zweimal entkommt er. Oh Gott, darüber müssen wir auch noch reden. Das ist... Oh je. Und er sieht sie aber nicht. Er wird einmal K.O. geschlagen und einmal mit Gas betäubt und dann riecht er ihn ja, um rauszufinden, oh, ich glaube, wir sind uns schon mal begegnet. Ja, ich weiß auch nicht. Also die Idee fand ich gut. Ich hätte sie mir vielleicht ein bisschen natürlicher gewünscht. Also nicht so Klischee, oh, Mr. Wind, yeah, Keine Ahnung, warum, aber sie passen auf jeden Fall in diese Gesamtinszenierung von, es ist ein bisschen comicartig und absolut eins drüber, da passen sie rein. Und ich finde, also ich bin auf jeden Fall pro, ich bin nicht wie große Teile der Fangemeinde, die sich sehr darüber echauffieren, dass es ein schwules Killerpärchen gibt. Das stört mich tatsächlich gar nicht.
Mich auch nicht. Ich fand die, wie gesagt, ich fand die ganz klar und ich fand, das war so eine kleine Abwechslung und so immer wieder so ein frischer, ja, so ein anderer Wind.
Mr. Wind.
Mr. Ja. Wind, genau.
Ja. Genau, dann machen wir ganz schnell weiter. Felix Leiter taucht wieder auf, ganz kurz, weil es spielt ja in Amerika und dann wird aber, glaube ich, immer reingeschrieben. Gespielt wird er diesmal von Norman Burton. Es ist also jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass wir Felix Leiter sehen und das dritte und vierte Mal, dass es ein anderer Darsteller ist. Norman Burton hat auch nicht mehr weiter groß Filme gedreht, zumindest habe ich nichts gefunden. M, gespielt von Bernard Lee. Und ich finde, er hat wieder, und auch das, glaube ich, taucht im Blofeld auf, er hat wieder eine Szene mit Bond, wo Bond so als kultivierter Mensch dargestellt wird, der am Sherry schmeckt und dann das Jahrgang des Weines rausschmeckt, 1847, aus dem der Sherry gemacht ist, und M so eine Spitze irgendwie hinterher schiebt, von wegen so, naja, sie sind nicht überall Experte, so ungefähr.
Genau.
Ja, war das in Goldfinger? Oder war das in Feuerball? Ich glaube, es war in Feuerball, ne? Da gab es diese Szene schon mal ganz, ganz ähnlich mit einem Getränk und...
Ja, ja, genau. Es gab diese Szene, wo er, genau, da hatten wir doch diskutiert, da waren die, ob das der Premierminister ist, genau, oder nicht.
Und, ich glaube, Feuerball ist es, aber ich bin jetzt, oh Mann, auch nicht, jetzt muss ich mir selber die Folgen nochmal anhören. Nicht mehr ganz sicher, was war. Auf jeden Fall, diese Szene war auch wieder so, wo ich dachte, das habe ich schon mal so gesehen. Habt ihr euer eigenes Drehbuch? Also hat Richard Maibaum einfach gedacht, das fällt keinem auf, ich schreibe so eine Szene gleich nochmal. Oder hat er schon gedacht, so, ey, das klingt wie eine tolle Szene, und hat sich nicht daran erinnert, dass es das schon gab, oder ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall kam mir sehr bekannt vor. Aber es ist trotzdem eine schöne Szene. Bernard Lee hat mal wieder zwei Sätze sagen dürfen. Miss Moneypenny hat einen Außeneinsatz, der überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber sie taucht auf und gibt James Bond den gefälschten Pass. Es ist eben kein Büro und deswegen können wir es verraten. Es wird kein Hut geworfen.
Hm.
Ja, so ist es.
Aber Q. sie trägt einen.
Stimmt, sie trägt einen, aber sie wirft ihn nicht. Ja, sie trägt auch eine Polizeiuniform.
Genau.
Ja, genau. Außeneinsatz für Miss Moneypenny. Gefühlt 30 Sekunden im Bild. Q taucht auf. Desmond Levine natürlich wieder. Der hat eins der Gadgets, in dem er Automaten knacken lässt. Das ist eine schöne Szene, finde ich, wie er so die Automaten knackt und Tiffany ihn fragt, können Sie nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich habe das Gefühl, ich muss in den Knast. Und sie dann fragt, wow, Sie haben alle Automaten hier das Geld ausspucken lassen. Und er fängt so an, so, ja, ich habe diesen Ring, der sehr billig übrigens aussieht, aber egal. Der funktioniert folgendermaßen und sie läuft einfach weg. Sehr schön.
Ja, gute Szene. Das war echt cool. Ja.
Das war der Cast. Ich glaube, ich hoffe, ich habe niemanden übersehen, der wichtig gewesen wäre für diesen Film. Falls ihr das auch gerade gehört habt, das war mein Magen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Gott, war das gerade laut. Ja, Regie Guy Hamilton habe ich schon erwähnt. Ich finde, Goldfinger hat er super gemacht. Dieser Film hier, ich weiß auch nicht. Irgendwie, vielleicht hast du recht, vielleicht sind wir zu voreingenommen, aber ich habe das Gefühl, der holpert hier so echt uninspiriert durch die Gegend. Produktion Albert A. Broccoli und Harry Saltzman, wie immer. Gehen wir doch mal rein in unsere Meinung. Caro, willst du starten?
Ja, ich habe zwei Dinge, die mich gestört haben zu den Szenen. Einmal dieser Autoreifen, der da durch die Gegend rollt.
Moonbuggy. Yes, ging mir auch so.
Ich dachte, wo kommt der denn her? ist das Mondfahrzeug jetzt nur mit drei Rädern unterwegs?
Ja. Ganz kurz zur Erklärung. James Bond betritt praktisch die Geheimbasis, wo der Laser gebaut wird. Und da gibt es eine Szene tatsächlich, das ist auch interessant. Jetzt muss ich dich einmal unterbrechen, es tut mir sehr leid. Hast du das auch gelesen? Weil er versteckt sich ja in diesem Mondsetting, wo Astronauten in super langsamer Geschwindigkeit Steine abklopfen oder so. Und es gibt die Theorie, dass sich die Produzenten, also das ganze Team praktisch über die gefakte Mondlandung lustig machen, genau, die dort nachgestellt werden soll.
Genau.
Ja, okay. Und dort stellt er eben den Moonbuggy, um von dieser Basis, die er in der Wüste liegt, wieder wegzukommen. Und er fährt so und hinter ihm sind normale Polizeiautos unterwegs, die crashen alle, weil der Moonbuggy natürlich wunderbar über das Gelände kommt, aber die normalen Autos nicht. Und in irgendeinem dieser Crash, oder sind das schon die Trikes? Also in irgendeinem der Crash fällt das Auto und dann rollt aber ganz offensichtlich ein Reifen dieses Moonbuggies durchs Bild. Und mir ging es auch so. Aha, Freunde, was ist das denn? Wieso schneidet ihr den Scheiß nicht raus? Also, hallo? Ja.
Ja, genau, das fand ich mega lustig. Dachte ich mir echt. Im Ernst?
Und lustig ist auch, in dieser Szene kurz danach, als die Trikes ihn verfolgen und einer stürzt und der steht dann wieder auf und er setzt sich so auf sein dreirädriges Motorrad und versucht es zu starten, ja, während sich James Bond hinten versteckt hat, um ihn zu kapern. Und er startet das Ding und er setzt sich drauf und dann bleibt er aber sitzen. Also er ist mitten in einer Verfolgungsjagd hinter James Bond her und er bleibt einfach sitzen, weil logischerweise er darauf wartet, dass James Bond ihn tritt. Und Sean Connery ist zu spät dran, du merkst es genau. Es ist 21, 22 und dann kommt erst der Tritt von hinten. Genau. Da wäre er schon längst losgefahren, links aber er sitzt weg. So da, gleich kommt der Tritt, kommt der Tritt und dann wird er getreten. Ja, also diese Szene.
Ja, das ist, was ich meine. Das war irgendwie alles nur so halb. Mhm. Halb. Ja.
Ja, da.
Keine Ahnung.
Oder da hast du absolut.
Die Szene, wo er mit dem, wo die in dieser Allee sind oder diese engen Straße sind und er mit dem Auto reinfährt und erstmal fährt er auf den beiden rechten Reifen mit dem schrägen Auto, aber wenn er rauskommt, kommt er mit den beiden linken Reifen raus.
Ja. Das muss man schon fast sagen, das ist eine legendäre Szene im gesamten James-Bond-Universum, weil es, glaube ich, der krasseste Schnittfehler ist, der jemals in dieser Reihe passiert ist. Also ich wüsste nicht, wo das noch so krass ist. Ja, hast du gelesen, wie das passiert ist?
Nee.
Ich habe es gelesen tatsächlich und zwar, das haben zwei Units gedreht, also the first and the second Unit.
So.
Und die haben sich offensichtlich nicht drüber unterhalten, auf welchen Reifen das Auto rauskommt. Also die haben auch an verschiedenen Drehorten logischerweise gedreht. Genau, und dadurch ist das entstanden. Die haben also offensichtlich auch ein anderes Team logischerweise von Stuntmen, weil spätestens der Stuntman hätte ja sagen können, Freunde, ich glaube, ich bin auf der anderen Seite reingefahren. Es waren zwei Units, die sich nicht abgesprochen haben. Und dann, ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, falls ihr den Film nicht vor Augen habt, ne? Stellt euch eine sehr, sehr schmale Gasse vor, in der ein Auto auf zwei Reifen durchfährt. So, also er macht eine Rampe, er fährt auf zwei Reifen und durch diese ganz engen Häuserschluchten. Und sie regeln es, den Schnittfehler, so, dass in dieser ganz, ganz engen Gasse kommt ein Schnitt. Also er fährt auf zwei Reifen rein, den falschen, wie wir wissen, auf der anderen Seite raus und dann gibt es diesen sehr dämlichen Schnitt, wo die zwei SchauspielerInnen im Auto sitzen und die Kamera es praktisch dreht, so als ob er es geschafft hätte, in diesem unglaublich schmalen Spalt das Auto nochmal zu drehen. Ja.
Ja.
Das sagt, glaube ich, viel über die Art und Weise. Du hast vollkommen recht. Das war wahrscheinlich so. Sie haben es gesehen und gedacht, ach, shit. Genau.
Ja.
Das machen wir mal so. Also ich glaube, ich hätte es fast besser gefunden, wenn sie diesen Schnitt weggelassen hätten, wenn sie einfach gesagt hätten, ach, da ist es einfach so.
Ja, es wäre vielleicht gar nicht so aufgefallen, weißt du, weil das geht ja relativ schnell, wo er rausfährt. Also vielleicht hätte irgendjemand das gar nicht gesehen oder so, weißt du, das wäre nicht jedem aufgefallen, dass das irgendwie. Ja.
Vielleicht hätte man es auch so lesen können, dass der Schnitt einfach viel später ansetzt, dass das Auto eben nicht noch auf zwei Reifen rollt, sondern einfach so dann leicht so im Fallen schon reingeschnitten wird und dann einfach aufkommt, dass es weniger auffällt. Ich weiß nicht. Also so fällt es natürlich extrem auf. Selbst mir als Kind ist es irgendwann aufgefallen. Uch, da stimmt aber irgendwas gar nicht. Einer der größten Schnittfehler. Kann man mal machen. Vielleicht war das auch der Sinn und Zweck dieser Aktion. Vielleicht haben sie gedacht, boah, ey, komm, das machen wir. Finden wir voll lustig. Ich glaube nicht. Irgendjemand wird ganz schön geflucht haben, als er das gesehen hat. Dann, warte, was hat mich denn extrem gestört? Also es hat mich so viel gestört an diesem Film. Ich finde zum Beispiel auch die Szene, die so wunderbar zeigt, dass dieser Film völlig überdreht ist und völlig ins Lächerliche driftet, ein bisschen wie seine eigene Parodie wirkt. Das ist diese Szene mit Bambi und Klopfer. Also du versteckst einen Milliardär, den du ausnutzt für dein ganzes Komplott und du lässt ihn bewachen von zwei Leichtathletinnen, die, wenn ein ungebetener Gast kommt, mit Flickflacks und ich weiß nicht, was sie noch machen, ihn aufhalten sollen. Und ich dachte so, das ist doch Blödsinn. Also von vorne bis hinten ist die Szene sehr merkwürdig und überdreht und das Ganze löst sich dann auf. Erst vermöbeln sie James Bond ein bisschen mit ihren Tricks, um dann in den Pool zu fallen. Und das Einzige, was er macht, ist, mit seinen zwei großen, starken Händen und Armen die zwei Köpfe der Frauen unter Wasser zu drücken, bis sie ihm sagen, wo Willard White ist. Das ist alles. So besiegt er sie.
Genau. Also, die verlieren ihre Superkräfte irgendwo, weil sie
unter Wasser
in den Pool fallen oder so.
Ja. Stimmt, wie Superhelden, ne? James Bond, Supermans Kryptonit war das Wasser, das hat sie aus der Bahn geworfen. Also,
ja. Nee. Ja, das, wie gesagt, das, also über die Logik der ganzen Dinge braucht man überhaupt nicht zu reden, weil eigentlich hätte James Bond direkt schon in den ersten, was weiß ich, 10 Minuten tot sein sollen oder so.
Ja.
Wie gesagt, wie viele jetzt im Ernst, er ist im Sarg und das Feuer fängt an. Ja. Also, da kommst du nicht.
Und sie holt ihn raus, weil sie feststellen, die Diamanten sind nicht echt. Ja.
Also, das, ja. Ich weiß nicht. Also, er hätte 100-mal tot sein
können. Ja, auch wo sie ihn, also so dumm von den Killern. Sie betäuben ihn mit Gas und legen ihn dann in ein großes Kanalrohr auf eine Baustelle. In der Hoffnung, was dann auch passiert, er wird nicht entdeckt, er fällt nicht aus diesem Rohr, sondern das Rohr wird unter der Erde eingegraben und verarbeitet für den Tunnel. Also dümmer kannst du doch jemanden nicht umbringen. Wirklich. Und was sollte das dann, dass er lebendig begraben ist und in diesem Tunnelgewirr rumläuft und verdurstet und verhungert? Also, nein. Wenn du James Bond betäubt hast, dann schnallst du ihn auf eine Metallplatte und schickst den Laser los und sagst, I expect you to die, Mr. Bond. So. Und dann überlegst du es dir nochmal. Okay, aber nicht in diesem Rohr. Also das auch da war ja. Ich so Kopfschüttel. Nee. Ich habe auch diese Blofeld-Doppelgänger ist ja noch okay, so dass er von sich Doppelgänger erschafft. Aber dass es auch eine Doppelgänger-Katze gibt mit Diamantarmband. Meine Herren, wirklich, dieser Film wirkt wie seine eigene Parodie. Das ist so, wrong pussy. Ho, ho, ho. Und eine Sache, die mich in diesem Film unglaublich irgendwann genervt hat, sind diese für mich unlustigen One-Liner. Meine Güte, haben die nur One-Liner und Caro.
Ich sehe das schon.
Ja, nee, der hat mich so gar nicht abgeholt, dieser Film, wirklich, diese One-Liner, diese Doppelgänger-Katze, die dann von der anderen auch noch so angefaucht wird, so, haha, du hast deinen Job erledigt, geh weg, jetzt bist du nutzlos. So. Zwei Dinge, die ich aber tatsächlich, das wollte ich noch sagen, als Kind, weil als ich den Film jetzt gesehen habe, hatte ich so einen Backflash in meine Kindheit. Zwei Dinge, die ich aus diesem Film gelernt habe. Erstens, wenn deine Arme lang genug sind, kannst du es so wirken lassen, als ob du mit jemandem knutscht? Und ich erinnere mich dran, und das war der Backflash, ich erinnere mich dran, wie ich das ausprobiert habe als Kind. So dieses, man umarmt sich selbst und tut so.
Knutscht mit sich selbst.
Ja. Und das Zweite ist, ich habe gelernt, wie Feuerbestattungen funktionieren. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht als Kind, aber eben als der Sarg mit James Bond in die Bestattungsfeueranlage eingefahren wird, dachte ich so, aha. Also es ist auch ein bisschen Lernfernsehen für mich gewesen damals. Also ich habe die Filme natürlich am Anfang im Fernsehen gesehen. Ich war ja viel zu klein, um da ins Kino gehen zu dürfen und wahrscheinlich auch viel zu jung, um sie zu sehen. Aber wie das so ist, manchmal wird man einfach vor den Fernseher gesetzt und darf gucken, was man will. Also heutzutage gibt es Menschen, die noch fernsehen. Ich weiß gar nicht. Damals in den frühen 2010ern, als ich war das noch so.
Genau.
Ja, genau. Ja, selber knutschen, Feuer bestatten. Und ich finde, anhand der Tatsache, wie viel Gadgets ich mir notiert habe, merkt man, der Film hat mir nicht gefallen. Es ist mir selbst aufgefallen. Bei all den Filmen, wo ich drin war, habe ich sogar komplett vergessen, mir die Gadgets aufzuschreiben. Hier habe ich echt viele. Ich habe das Portemonnaie in seiner Jackentasche, das eigentlich eine Mausefalle ist.
Rattenfalle.
Oder Rattenfalle, ne? Genau, das habe ich mir notiert, die falschen Fingerabdrücke, den Spielautomatenring, die Pistole mit den Kletterseilhaken, die er abschießt, um hochzuklettern. Oh mein Gott, wir haben noch gar nicht über die Bohrinsel geredet. Diese Rettungskugel, ne? Ich meine, irgendwann wird festgestellt, Blofeld hat als Geheimversteck eine Bohrinsel. Und der Plan ist nicht, wir greifen mit allem an, was wir haben. Nein. Und zwar als Überraschung. Nein, wir schicken James Bond, der abgeworfen wird in einer komischen Luftkugel und dann über das Wasser rollt, um da hinzukommen, um zu sagen, hallo, da bin ich soll euch aufhalten. Das ist der Plan.
Knitterdosenanzug.
Ja. Ja gut, ich meine, es ist immer knitterlos. Wir erinnern uns an Goldfinger, als er aus dem Taucheranzug rauskommt und einen knitterlosen Smoking. Also das ist einfach so. James Bond, knitterlos, immer, überall. Aber das ist der Plan? Freunde, das ist der Plan? Und warum ist sein Helikopter oder das Flugzeug schneller als die Helikopter, die retten?
Ja, also, genau.
Ah, das Mondfahrzeug natürlich noch als Gadget und dann das Schlimmste ever, dieser Stimmenmodulator. Der so, wie er gezeigt wird, überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja, du kannst natürlich Stimmen verändern, wenn du übers Telefon mit Leuten sprichst. Aber deine Stimme, während du reinsprichst, die ist nicht verändert. Sondern das, also der Gegenpart am Ende, anderen Ende des Telefons, der hört deine veränderte Stimme. Und im Film wird's ja so gezeigt, so, ich drücke mal auf diesen Modulator und dann spreche ich ganz anders als davor. Und ich so, ernsthaft?
Aber mein Lieber, du darfst nicht so viel drüber reden, weil ich weiß ja, dass du ein bisschen Mission Impossible Fan bist.
Ja.
Ja, und so ein Gadget ist immer in den Masken mit eingebaut.
Ja, aber bei Mission Impossible kleben sie sich an den Kehlkopf immer diesen Modulator an. Tada. Check this out.
Check this out, okay.
Ja, falls es das Studio einfach nicht schafft, einen neuen James Bond hinzubekommen, bevor wir diesen Podcast mit Folge 26 und Keine Zeit zu sterben zu Ende kommen, würde ich, glaube ich, diesen Podcast gerne weiterführen, um über Mission Impossible zu reden. Und manchmal zu zeigen, Freunde, so geht Action. Und dann auch das Privatleben von Tom Cruise auseinanderzunehmen und zu kritisieren. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Ja, nein, also bei Mission Impossible, da kleben sie sich tatsächlich was hin, da wird das geklärt. Hier ist es einfach so, es hat, und wahrscheinlich wäre ich drüber gegangen, wirklich. Es war einfach so, es hat mich so viel in diesem Film gestört, dass mich das eben auch gestört hat. So, ey Freunde, das macht so keinen Sinn. Keinen Sinn. Ja, okay, jetzt sollen wir über den Endkampf reden. Auf dieser Bohrinsel.
Ja.
Okay. Tja, der ist super.
Genau, so viel dazu.
Ja, also der ist genauso lächerlich. Ich fange mal an mit dem absoluten lächerlichen Fluchtversuch von Blofeld, der feststellt, oh fuck, alles geht schief, ich setz mich mal ab. Und er hat die gute Idee, wir sind hier auf einer Bohrinsel, unter mir ist Wasser, ich gehe mal in so ein Rettungsboot rein, ja. Und anstatt, dass das Rettungsboot irgendwo steht, wo man einfach Klick macht und das Ding fällt ins Wasser, ja, würde ja Sinn ergeben. Schnell weg. Rettung. Schnell. Nee. Seine Rettungskapsel hängt an einem Kran, muss also erst in der Mitte der Bohrinsel hochgehoben werden von diesem Kran, rübergesetzt werden zum Wasser und dann sanft abgesetzt werden und ausgeklinkt werden. Das ist sein Rettungsplan. Überraschenderweise funktioniert das nicht, weil James Bond den Bagger, der ihn bewegt, kapert und ihn durch die Gegend schleudert, in die Zentrale reinschleudert und damit das Ganze zur Explosion bringt. Welcher Architekt hat sich denn das Rettungsding ausgedacht? Also das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, ey, das ist halt nur, weil sie dieses Ding brauchen, um die Zentrale zu schreddern. Schweigen. Ja. Und der Kampf davor ist auch so, ich weiß auch nicht. Du hast vollkommen recht, der ist so uninspiriert, dieser Film. Ne? Selbst die Stunt-Doubles sehen so aus, als ob sie keine Lust hätten zu fliegen. Also, vielleicht sind wir jetzt zu hart mit diesem Film.
Ja, ich glaube schon. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen jetzt.
Ja, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht, du hast vollkommen recht. Es hat mich schon genervt, ihn anzugucken. Und er ist leider nicht besser geworden beim Angucken. Tut mir leid. Tut mir an alle Fans dieses Films leid. Wir sind vielleicht wirklich gerade etwas zu hart damit. Aber ja. Du argumentierst ja auch nicht dagegen. Du bist ja voll auf meiner Seite. Da kann man sich auch so gut reinsteigern.
Ich bin voll auf deiner Seite. Ja, das ist genau das.
Ja, genau. Verdammt.
Ein lustiger Fakt habe ich noch. Vielleicht nicht so lustig, aber um die Infos fortzusetzen. Miss Wood, Lana Wood. Weißt du, wie sie gecastet wurde?
Warte, der traditionsfolgend bei einer Misswahl?
Diesmal Playboy.
Playboy! Sorry. Ja, stimmt, wir hatten schon mal eine Darstellerin, die davor
sich
mit
ausgezogen hatte, ja.
Genau, mit Aufnahmen gecastet
genau.
wurde.
Also, wollte ich nur noch mal Playboy erwähnen.
Ja. Also auch in der damaligen Folge und jetzt sage ich, Menschen, die sich ausziehen können, auch Schauspielern, das will ich überhaupt nicht kritisieren. Aber das Casting, ja, das folgt schon einem Muster, das schade ist einfach.
Ja.
Na gut, Playboy, sehr schön. Da gibt es auch irgendwas klingelt da. Wird James Bond nicht identifiziert von, also der ursprüngliche Schmuggler, dass James Bond ihm was unterjubelt und Tiffany denkt, das ist James Bond? Identifiziert sie ihn nicht mit einer Playboy-Mitgliedskarte?
Ja, genau.
Ja, ne?
Genau.
Da fand ich das noch lustig. Siehst du, da habe ich diesen Humor des Films noch gehabt. Und wie gesagt, so gegen Mitte des Films ist das alles bei mir gekippt mit dieser Szene, das Casino mit diesem Zirkus, wie Tiffany diese Diamanten abholen soll.
Mhm.
Der Elefant, der den einarmigen Banditen bedient und gewinnt und dann rumtrötet. Wirklich. Der Film hat mich verloren. Das war so, was macht ihr da? Was ist denn hier los?
Ja, das war wenig einfallsreich. Also es war, ich weiß nicht, das, also, ja.
Ja. Okay. Puh, so, jetzt haben wir es mal losgelassen. Seit ich den Film gesehen habe, hatte ich das Bedürfnis, dich anzurufen und zu sagen, wir lassen es kommen. Nee, ich bin sehr froh, dass ich jetzt drüber reden konnte, weil wir, wie gesagt, zur Transparenz, wir kennen uns schon sehr lange, wir haben schon wahnsinnig viel über James-Bond-Filme geredet, aber vor dem Podcast, wenn wir uns die Filme nochmal getrennt voneinander angucken, weil wir ja auch nicht zusammen aufnehmen, da reden wir da nicht mehr drüber. So, dann wird geschwiegen, wenn wir telefonieren oder so, nix James-Bond, keine Tendenz und so, und ich hatte wirklich das Bedürfnis, über diesen Film zu reden, und vor allen Dingen habe ich mich wirklich gefragt, ist das der Moment nur andersrum von man lebt nur zweimal? Ich werde sagen, das ist echt kein guter Film. Und du wirst sagen, ja, Moment. Aber nein, ist es nicht offensichtlich. Okay, ich habe noch eine Quizfrage für dich. Und zwar, auch das ist mir schwer gefallen in diesem Film. Mir ist nichts eingefallen. Deswegen frage ich einfach mal, wie viele Blofelds sieht man denn in diesem Film?
Vier.
Vier?
Mhm.
Wieso denke ich drei?
Ja gut, der echte noch.
Der echte? Dann gibt es den, den er im Vorfilm tötet. Und dann noch den Doppelgänger mit der Katze.
Aber im Vorfilm
tötet. Ja, aber der ist ja noch nicht operiert. Der sieht ja noch anders aus.
Mm,
ja, okay. Na gut, okay. Ja. Ich lasse es gelten, aber tatsächlich in meiner Zählung zählt der nicht, weil er ja noch nicht
weil
operiert wurde.
Weil er anders aussieht, okay.
Genau, aber ja. Siehst du mal, wie kreativ. Ich war so kreativ wie die Drehbuchautoren bei der Quizfrage. Ja, stimmt, das Drehbuch wurde ja nicht nur von Richard Maibaum, sondern Tom Mankiewicz, glaube ich, noch mitgeschrieben, der einige Szenen mitschreiben durfte, weil die Produzenten einen amerikanischen Drehbuchautor gerne dabei hätten, weil ja viel in Las Vegas ist es, glaube ich, ne, spielt.
Mhm.
Ja, weiß nicht, ob es das besser gemacht hat, aber okay. Sollen wir zum Fazit kommen oder hast du noch was?
Ich habe eine Quizfrage.
Oh Gott. Shit, jetzt kommt raus, dass ich überhaupt gar keine Ahnung von der Materie habe. Leg los.
Kommt denn Aston Martin vor?
Ja, er steht im Hintergrund von Q's Labor, als er telefoniert.
Jawohl.
Check. Und da werden gerade die Raketen vermutlich eingebaut. Ist mir aufgefallen.
Ha, wow, du bist ja voll der Profi jetzt.
Na, super, ne? Aber du weißt bestimmt, welches rote Auto Tiffany fährt, das hin und her schwingt in einer extrem engen Mauerspalte.
Ajo. Aber das weißt du auch.
Ja, weil ich es gelesen habe. Erkannt habe ich da nichts.
Das ist ein Ford Mustang Match. 71 Jahre.
Bombig. Sieht auf jeden Fall schnittig aus, das Auto. Ja, also ich habe natürlich gelesen, dass es ein Ford... Warte, muss ich das jetzt auch englisch aussprechen? Mustang ist. Ist das dasselbe Auto, das Steve McQueen in Bullet fährt? Der fährt auch einen Ford Mustang.
Es gibt aber verschiedene Modelle.
Ja, das denke ich mir. Ja, wunderbar. Da haben wir jetzt auch noch Autos abgehakt. Sollen wir jetzt zum Fazit kommen?
Sehr gerne.
Okay, willst du loslegen?
Hm.
Punkt.
Ich versuche so ein paar positive Dinge herauszufiltern aus dem Film und es gibt leider nur wenige. Wie gesagt, ich fand dieser Gag, okay, man kann sich drüber streiten, wie genau das homosexuelle Killerpärchen dargestellt wird. Aber ich fand das cool. Also das fand ich richtig positiv. Und ich fand die beiden, denen habe ich das einfach vollkommen abgekauft, wie sie miteinander agiert haben und so. Ja. Ja, und sonst unteres Drittel.
Ja, das ist tatsächlich bei mir. Ich finde den Film irgendwann viel, viel zu albern. Ich habe wirklich gelesen, dass Fans genau das aber mögen. So dass sie sagen, okay, wir wissen, es ist kein guter James Bond, aber wir mögen es einfach. Der ist für uns unterhaltsam, weil er eben so, ich weiß nicht, so abgedreht ist, so verrückte Sachen macht. Bei mir ist es genau andersrum jetzt gewesen. Also ich wusste im Vorfeld, dass es nicht ein Bond, den ich wirklich mag. Es hat sich bestätigt, ich war so drin und wie gesagt, vielleicht habe ich mich da auch zu sehr reingesteigert, weil es mir so ging wie dir, so man startet schon mit negativen Gefühlen. Aber nee, das war einfach nicht meins, so völlig, völlig over the top und nicht mit Bauten oder so, wie man lebt nur zweimal, sondern einfach mit diesem Skurrilen einfach, was sie da reingehauen haben. Bambi, Klopfer, der trötende Elefant, keine Ahnung, diese ganze Zirkusnummer irgendwie, nee, der hat mich irgendwann wirklich, wirklich auf der Hälfte verloren, hat mich nicht mehr eingefangen. Nee, es ist nicht mein James Bond. Nee. Na, und ich muss auch sagen, kommen wir zum Ranking. Ich muss sagen, ich ranke den unten. Also von allen, die wir bisher besprochen haben, nee, Freunde, das ist der schlechteste.
Ja. Da bin ich genau deiner Meinung. Ah, ein positiver Aspekt, die Stimme von Shirley Bassey.
Ja, stimmt. Ja. Ja. Sehr schön. Dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Und wir können verkünden, in 2 Wochen werden wir nicht über einen neuen, also nicht über den nächsten James-Bond-Film reden. Das wäre dann erst in 4 Wochen soweit. Denn Caro und ich planen, ein Special aufzunehmen. Wir wollen ein bisschen was über was reden.
Ach was,
es wirklich? Hat natürlich mit James Bond zu tun. Keine Angst, wir fangen jetzt nicht an, über Autos zu reden oder Vorhänge in den Wohnungen, die wir selbst zugeschnitten haben. Nein, wir werden schon aus diesem großartigen James-Bond-Universum uns etwas näher angucken. Ist das ein super, super, super Cliffhanger?
Naja, wir hätten das ein bisschen besser beschreiben können, aber...
warte, dann beschreibst du doch mal. Unsere ZuhörerInnen sind bestimmt, haben diese Minute auch noch für uns.
Wir werden ein Special aufnehmen über etwas, was nicht so häufig besprochen wird in dem James-Bond-Universum, was vielleicht nicht so viele kennen. Seid gespannt.
Das, lassen wir einfach so stehen. Finde ich super. Gut, dann möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, man kann uns bei Instagram folgen, steht alles unten in den Shownotes. Man kann uns auch Feedback geben bei Plattformen eurer Wahl. Bei Apple Podcasts kann man uns bewerten tatsächlich, also immer schön 5 Sterne geben und gerne reinschreiben, das ist der beste Podcast, den ich je gehört habe. Das würde uns sehr freuen, also tatsächlich. Ich meine, wir machen das nur aus Spaß, aber man freut sich über Feedback und allen unseren ZuhörerInnen, die wir persönlich kennen und die schon uns angesprochen haben und gesagt haben, ey, wir mögen das, was ihr tut, vielen Dank dafür, dass tatsächlich... hat jedes Mal mein Herz gewärmt und ich sehe an Caros Lächeln, dass es, wenn ich es ihr erzähle, dass es sie auch immer sehr berührt und das freut uns sehr. Ja, Punkt. Das freut uns sehr. Genau, dann beenden wir diese Folge und hören uns in 2 Wochen wieder mit dem Special, das Caro wunderbar angekündigt hat. Caro, vielen Dank.
Vielen Dank, Micha.
Ja. jedes Mal beim Verabschieden kommen wir zeitgleich zum Start. Das finde ich super. Das behalten wir einfach bei. Wir reden den Abspann immer zeitgleich. Ja, auch dir. Vielen Dank für das Gespräch. Es macht immer wieder Spaß. Auch heute, jetzt bin ich schon mal echt besser gelaunt für den Tag, nachdem ich all das losgeworden bin, was ich über Diamantenfieber sagen wollte.
Danke dir auch, Michael. Ich bin auch froh, dass wir einer Meinung sind. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass du den Film irgendwie anders siehst als ich, aber es hat mir auch super gut getan, drüber zu sprechen.
Ja, nochmal Verzeihung an all die Fans, die den Film wirklich, wirklich mögen und die Folge hören und denken, ihr habt doch alle keine Ahnung. Auch das könnt ihr uns übrigens schreiben, ne? Also wenn ihr Fans seid, lasst es uns wissen, würde uns freuen. Vielleicht kommt man ja so ins Gespräch und kann sich austauschen, was ihr toll findet oder eben nicht toll findet. Sehr schön. Dann würde ich sagen, mach's gut, Caro.
Bis dann.